Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast und unserer neuen Podcast-Reihe Case Closed, die wichtigsten Fälle des Wirtschaftsstrafrechts. In dieser Reihe sprechen wir über Leitentscheidungen des Bundesgerichtshofs, des Bundesverfassungsgerichts und anderen Instanzgerichten, die die Praxis der deutschen Rechtsprechung im Wirtschaftsstrafrecht prägen. Wir wollen aber nicht nur die jeweilige Entscheidung beleuchten, sondern auch mit Prozessbeteiligten hinter die Kulissen einiger bedeutsamen Fälle schauen. Zum Auftakt dieser neuen Reihe spricht Miriam Steinfeld mit Rechtsanwalt Thomas Richter über einen Fall, der erst kürzlich seinen Weg zum BGH gefunden hat. Viel Spaß mit einem der wichtigsten Fälle des Wirtschaftsstrafrechts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast. Mein Name ist Miriam Steinfeld und in unserer heutigen Folge Case Closed spreche ich über eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Bereich des Insiderstrafrechts. Das mache ich aber natürlich nicht alleine, sondern heute darf ich einen besonderen Gast begrüßen, nämlich Rechtsanwalt Dr. Thomas Richter. Zunächst einmal magst du dich und deine Tätigkeit kurz vorstellen, lieber Thomas.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich heute hier sein darf und stelle mich gerne ganz kurz vor. Also ich bin jetzt seit fast 20 Jahren Rechtsanwalt in Frankfurt, mache eigentlich ausschließlich Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und habe vor 3 Jahren meine eigene Kanzlei gegründet, die heißt so wie ich, nämlich Richter Rechtsanwälte. Und einer meiner Tätigkeitsschwerpunkte ist das Kapitalmarktstrafrecht. Und da sind wir einfach auch schon beim Thema.
Genau, du hast uns nämlich ein sehr spannendes Thema mitgebracht, über das wir sprechen möchten. Du kannst nämlich heute, das ist ja auch unsere Serie Case Closed, über ein Verfahren berichten aus allererster Hand, nämlich als Prozessbeteiligter in einem Verfahren zum Insiderkomplex, das der BGH am 19. November 2025 entschieden hat. Jetzt aber, bevor wir in die Details gehen, könntest du mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, wer ein Insider ist und welche Regelungen hier greifen?
Das Insiderstrafrecht, das ist ein Teilgebiet des Kapitalmarktstrafrechts. Und wie es der Name schon sagt, betrifft das die Kapitalmärkte, also den Handel mit Aktien und anderen Finanzinstrumenten an den Wertpapierbörsen, zum Beispiel hier auch in Frankfurt an der Frankfurter Wertpapierbörse. Und die Grundidee hinter dem Insiderhandel, die ist eigentlich total simpel, nämlich für das Funktionieren der Kapitalmärkte, da ist es wichtig, dass es fair zugeht. Und Personen, die gegenüber dem allgemeinen Anlegerpublikum ein berufliches Sonderwissen haben, die dürfen diesen Wissensvorsprung nicht zum eigenen Vorteil ausnutzen. Wenn also der Vorstand einer Aktiengesellschaft weiß, dass morgen mit seinem Unternehmen was ganz Wichtiges passiert, also beispielsweise er muss Insolvenz anmelden oder es gibt ein Übernahmeangebot, dann nennt man das eine Insider-Information. Und der Vorstand, der diese Insider-Information hat, der darf dann so lange nicht mit den Aktien handeln, bis das jeweilige Ereignis, also genau diese Insider-Information, bis die auch dem allgemeinen Anlegerpublikum bekannt geworden ist. Und das passiert in der Praxis dann häufig durch sogenannte Ad-Hoc-Mitteilung oder auch über Pressemeldungen. Und der Vorstand darf aber diese Insider-Information zum Beispiel auch nicht einfach weitergeben an Bekannte, beispielsweise seine Frau oder an Freunde. Sonst könnten die ja aus diesem Sonderwissen auch einen Vorteil ziehen. Und geregelt ist dieses Verbot von Insidergeschäften und auch die unbefugte Offenlegung von Insiderinformationen seit ungefähr 10 Jahren in der Europäischen Marktmissbrauchsverordnung. Das ist eine Verordnung der Europäischen Union, die gilt in allen EU-Mitgliedstaaten unmittelbar und direkt. Also in Finnland oder Spanien oder Italien gelten da die gleichen Verbote wie in Deutschland. Jetzt gibt es aber Unterschiede im Bereich des Strafrechts, denn hier hat jeder Mitgliedstaat einen gewissen Spielraum, wie er die Strafbarkeit von verbotenen Insidergeschäften denn konkret ausgestalten möchte. Also es gibt eine europäische Vorgabe an die Mitgliedstaaten, die sagt, ihr müsst Insiderverstöße bestrafen. Da geben wir euch einen gewissen Rahmen vor, aber wie ihr das im Einzelnen macht, das könnt ihr dann frei ausgestalten.
Und da haben wir dann Abweichungen innerhalb der einzelnen europäischen Länder?
Da gibt's durchaus erhebliche Abweichungen. Zum Beispiel in Deutschland ist das relativ kompliziert mit vielen Verweisungen. Da hat der deutsche Gesetzgeber die Strafbarkeit im Wertpapierhandelsgesetz geregelt, in Paragraphen 119. Und dieses Wertpapierhandelsgesetz, das verweist dann auf die Europäische Marktmissbrauchsverordnung und sagt, im Grunde vereinfacht, strafbar macht sich, wer gegen die Marktmissbrauchsverordnung verstößt. Und dann gibt es da drei Alternativen. Also er macht sich strafbar, indem er entweder selbst ein Insidergeschäft tätigt oder indem er einem Dritten empfiehlt, ein Insidergeschäft zu tätigen oder indem er eine Insiderinformation offenlegt. Ganz so einfach ist das natürlich in der Praxis nicht. Da gibt es dann noch sehr viele wichtige Details, aber so ungefähr ist das schlimmer. Das haben andere Länder in ihren nationalen Rechtsordnungen teilweise anders geregelt. Die haben dann nicht diese Verweistechnik gewählt, sondern die haben das aus einem Guss gemacht. Das ist aber denen überlassen. Ja? Auch zum Beispiel die Frage, wie hoch dann die Strafe ist für einen Insiderverstoß. Die weicht auch mitunter deutlich voneinander ab. Es gibt da gewisse Mindeststrafen, die muss jeder Mitgliedstaat vorsehen, aber nach oben kann er auch im Grunde so viel machen, wie er möchte. Also manche Mitgliedstaaten belassen es bei 4 Jahren und manche gehen bis hoch bis 10 Jahre.
Das ist natürlich sehr spannend mit den Abweichungen, die es hier gibt. Jetzt aber nochmal zurück zu dem Ausgangsfall. Wir haben ja gehört, dass der BGH darüber entschieden hat und natürlich so eine Verhandlung in Karlsruhe, das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer besonders. Aber könntest du vorher noch mal kurz skizzieren, wie denn eine solche Verhandlung überhaupt abläuft?
Vielleicht mal vorab. Mündliche Verhandlungen vor dem Bundesgerichtshof, die sind also keine Selbstverständlichkeit. Denn man muss wissen, in den allermeisten Fällen, da entscheidet der Bundesgerichtshof ohne eine mündliche Verhandlung, sondern durch einen einfachen schriftlichen Beschluss. Und oft sind das sogenannte Verwerfungsbeschlüsse, wo dann nicht viel mehr drinsteht, als dass die Revision verworfen wird. Und wenn dann aber mal eine mündliche Verhandlung angesetzt wird, dann ist das schon mal so ein erstes Indiz, dass es da vielleicht etwas grundsätzlicher werden könnte. Dann muss man auch noch wissen, dass die mündliche Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof, die hat ja einen ganz anderen Fokus und eine ganz andere Zielrichtung als jetzt beispielsweise die mündliche Verhandlung hier vom Landgericht Frankfurt, wo es um die Tatsachen ging. Also das nennt man Tatsacheninstanz. Und das ist ja nicht der Fokus der mündlichen Verhandlung vom Bundesgerichtshof, denn der Bundesgerichtshof, der er hat im Grunde nur Rechtsfragen und nicht mehr die Frage, wie war es denn überhaupt? Also die ganze Beweisaufnahme, die ist für den Bundesgerichtshof, dann spielt gar keine Rolle mehr. Und deswegen heißt ja, beim Landgericht heißt es Tatsacheninstanz und das ist also das Gegenteil konzeptionell von dem, worum es beim Bundesgerichtshof geht. Und deswegen dauert auch so eine mündliche Verhandlung vom Bundesgerichtshof, die dauert häufig auch nur ein paar Stunden. Im Unterschied zur mündlichen Verhandlungen vorm Landgericht, die kann in Wirtschaftssachen regelmäßig viele Tage dauern. Manchmal geht die über ein Jahr, eben weil einfach die Beweisfragen so umfangreich ist und weil man halt den Sachverhalt erstmal feststellen muss. All das ist für den Bundesgerichtshof in der mündlichen Verhandlung gar nicht mehr wichtig. Also die Verhandlung vom Bundesgerichtshof, die ist nicht so lange, ein paar Stunden maximal. Das sind dann aber, muss man wissen, auch echt intensive Stunden, weil es da auf einem sehr, sehr hohen juristischen Niveau geht's halt um die Fragen, die der Bundesgerichtshof dann erörtern möchte. Und da will man sich natürlich auch keine Blöße geben als Anwalt und da bereitet man sich dann auch entsprechend vor. Wenn ich jetzt die ganze Zeit wir sage, dann war ich das nicht alleine, sondern es war noch ein sehr geschätzter Kollege aus Frankfurt, der Felix Rettenmeier. Mit dem habe ich sowohl in Frankfurt als auch dann vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe den Mandanten da gemeinsam verteidigt. Vielleicht noch, mit uns abzurunden, wie läuft so eine mündliche Verhandlung ab? Seit dem letzten Jahr gibt es eine kleine Neuerung im Gesetz, dass der Bundesgerichtshof in seinem Ladungsschreiben auch so eine kurze Tagesordnung mitteilt und den Beteiligten da schon mal signalisiert, worum es denn gehen soll. Da weiß man also so ein bisschen,
worauf man sich einlassen darf.
Und in unserem Fall war das so, dass er eigentlich all die Punkte, die wir in unserer schriftlichen Revisionsbegründung vorgetragen haben, zu denen wollte er halt verhandeln.
Das ist natürlich besonders spannend und dieser Austausch der Argumente ist, wie du schon sagtest, natürlich ein ganz anderer Fokus, als wir ihn von den Tatsacheninstanzen kennen. Jetzt aber mal trotzdem kurz zu den Tatsachen. Was war denn der Sachverhalt? Worum ging es in der Entscheidung des Landgerichts Frankfurts in der ersten Instanz?
Auch dazu vielleicht mal vorab eine ganz kurze Bemerkung. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich da den Angeklagten in den Verfahren verteidigt habe und da unterliege ich natürlich der anwaltlichen Schweigepflicht. Das ist ja klar. Natürlich habe ich auch die Teilnahme an dem Podcast, die habe ich mit meinem Mandanten vorher besprochen. Es ist ja auch selbstverständlich und habe das also erstmal geklärt. Mein Mandant, der musste ja auch während der Verhandlung hier in Frankfurt ziemlich viel Presseberichterstattung, dass ich ja gegenfasse. Das ist ja keine angenehme Erfahrung. Und Aus diesem Grund werde ich mich heute mal so ganz bewusst auf solche Punkte beschränken, die in der öffentlichen Berichterstattung sowieso schon bekannt sind. Und werde jetzt auch nicht auf jedes Detail eingehen können. Also wen es interessiert, auch die unterschiedlichen Sachverhaltsdetails, das ist eigentlich ganz gut beschrieben in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Die ist hier auf der Webseite des BEHs für jedermann öffentlich auch abrufbar.
Die werden wir selbstverständlich auch wieder in die Shownotes einfügen, sodass jeder sie dort auch nochmal nachlesen kann, wer Interesse hat, da nochmal tiefer in die Details einzusteigen.
Daher sowieso, ich kann mir vorstellen, für die Zuhörer, jetzt auch wichtiger als manche Detailfragen sind ja die größeren rechtlichen Zusammenhänge als Takeaway. Und deswegen werde ich jetzt den Sachverhalt mal ganz bewusst auch stark vereinfachen und Details weglassen. Also vereinfacht war es jetzt wie folgt. Ein Bekannter des Angeklagten arbeitet bei einer großen Investmentbank im Bereich öffentliche Übernahmen, auf Englisch Mergers and Acquisitions. Und aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit bei der Investmentbank hat dieser Bekannte regelmäßig Zugang zu vertraulichen Insiderinformationen zu den verschiedensten Wertpapieren. Mit diesen Insiderinformationen ließe sich an der Börse natürlich sehr viel Geld verdienen, wenn man die Aktie vor allen anderen billig kauft und dann wird irgendwann die Insiderinformation bekannt und der Kurs steigt. Wenn man nun aber als Insider in so einer beruflichen Position selbst mit den Aktien handeln würde, dann ist ja klar, das würde früher oder später auffliegen, weil man da doch penibel überwacht wird durch die Börsen und die merken das. Also, was ist dann passiert? Der Bekannte hat dann nicht selbst mit diesen Aktien gehandelt, sondern er hat einem vollkommen unbeteiligten Dritten, einem Außenstehenden, das war hier der Angeklagte, eine Empfehlung gegeben zum Kauf einer bestimmten Aktie. Und hier gab es eine Besonderheit. Diese Besonderheit, die ist, soweit ich weiß, in dieser Konstellation auch noch nie Gegenstand gewesen von anderen Gerichtsentscheidungen. Nämlich, was ist passiert? Der Bekannte hat also nicht die komplette Insider-Information weitergegeben. Beispielsweise nächste Woche gibt es eine Übernahme und die Gesellschaft A möchte die Gesellschaft B kaufen, sondern er hat lediglich einen bloßen Tipp weitergegeben, ohne jetzt konkrete weitere Details zu nennen, wie jetzt also Bietergesellschaft, Preis oder Angebotsbedingungen. Es war eigentlich dann in vielen Fällen nur noch der Name einer konkreten Aktiengesellschaft. Da hatte sich aber zwischen dem Bekannten und dem Angeklagten so eine gewisse Routine entwickelt und es hat dann am Ende ausgereicht, dass nur noch dieser Name genannt worden ist und dann hat er aufgrund dieser Namensnennung, dieses Tipps, hat er dann in Papiere investiert. Und die Größenordnung, die war durchaus beachtlich. Beim letzten Geschäft, was Anklagegegenstand war, das war eine Übernahme aus dem Jahr 2021 aus dem Bereich der Wohnungsimmobilien. Und da hatte der Angeklagte dann, das ergibt sich aus den Urteilsgründen, etwa 4 Millionen Euro investiert in Finanzinstrumente und beim Verkauf dann 9,5 Millionen Euro erlöst. Also sprechen wir auf jeden Fall über einen Gewinn in Millionenhöhe. Und eine weitere Besonderheit des Falles war es, dass der Angeklagte in einigen Fällen diese Tipps, die er bekommen hatte von dem Investmentbanker, diese Tipps hat er seinerseits weitergegeben an einen weiteren Bekannten. Also dann gab es so eine Art Empfehlungskette. Und dafür ist es wichtig, und das spielt dann auch bei dem Bundesgerichtshof eine gewisse Rolle, dass bei der Weitergabe dieser Tipps der Angeklagte selbst ja auch nicht mehr wusste. Also der kannte die Insiderinformation nicht, sondern hat nur den Tipp weitergegeben. Und das war dann, kommen wir nachher nochmal drauf, sicherlich auch Grund für den Bundesgerichtshof, warum er da das Urteil in einem Punkt berichtigt hatte.
Danke dir. Das ist auf jeden Fall ein spannender Sachverhalt. Und insofern würde ich sagen, gehen wir jetzt wirklich mal auch rechtlich in medias res. Wir verstehen, der Angeklagte selbst hat nie die direkte Insider-Information erhalten. Nur ein Tipp oder eine Empfehlung wie, schau dir mal die Aktie X an oder das Unternehmen Y. Und warum kann das jetzt trotzdem strafbar sein?
Der Angeklagte, der wusste im Grunde nie, welche Maßnahme jetzt konkret bei einem Unternehmen irgendwie bevorsteht oder welches Ereignis. Der hatte diese eigentliche Insider-Information, die war ihm unbekannt geblieben. Und deswegen wurde er auch nicht verurteilt wegen, sage ich mal, eines klassischen Insider-Geschäfts, wie man das vielleicht so kennt, sondern in einer neueren Variante, das nennt man in der Literatur uneigentlicher Insiderhandel. Weil es halt, also ich wiederhole nochmal, uneigentlicher Insiderhandel. Und der wird deswegen so genannt, weil jemand bestraft wird, der gerade keine Kenntnis von Insider-Informationen hat, sondern eigentlich nur auf der bloßen Grundlage eines Tipps handelt. Und das ist geregelt in Artikel 8 Absatz 3 der Marktmissbrauchsverordnung. Jetzt wird es ein ganz bisschen detaillierter. Artikel 8 Absatz 3. Das ist tatsächlich auch seit einigen Jahren verboten. Es ist eine gewisse Neuerung, die da die Marktmissbrauchsverordnung mit sich gebracht hat. Ist aber im Grunde seit 2016 ist das strafbar.
Und wenn du jetzt sagst, das ist seit 2016 eigentlich strafbar, dann natürlich die Frage von meiner Seite, war es dann wirklich umstritten, dass dieses Verhalten strafbar sein kann? Oder warum ist jetzt diese Klarstellung so bedeutsam?
Also umstritten kann man, glaube ich, nicht wirklich sagen. Es war einfach nicht so allgemein bekannt. Und das ändert sich möglicherweise jetzt auch in der Folge dieses Urteils. Ich kann jetzt vielleicht mal sinngemäß wiedergeben, was denn im Artikel 8 Absatz 3 der Marktmissbrauchsverordnung steht. Ich versuche das mal ein bisschen zu vereinfachen.
Ja, gerne.
Indem ich da jetzt, ich will jetzt nicht den Normtext ablesen, das ist sonst ein bisschen zu kompliziert, aber im 8 Absatz 3 steht sinngemäß drin, folgt man einem Tipp, den man selbst von einem Insider bekommen hat, dann erfüllt das den Tatbestand des Insidergeschäfts. Und jetzt kommt's wichtig, wenn man weiß oder wissen sollte, dass dieser Tipp auf einer Insiderinformation beruht. Wenn man weiß oder wissen sollte, dass dieser Tipp auf einer Insiderinformation beruht. Also erforderlich ist da der Vorsatz des Tippempfängers, dass dieser Tipp basiert auf einer Insiderinformation. Und so lag es nach den Feststellungen, die das Landgericht getroffen hat. Denn der Angeklagte, so steht es in den Feststellungen, nahm billigend in Kauf, dass diese Tipps, die er vom Bekannten bekommen hat, auf Insiderinformationen beruhten. So, und soweit ich weiß, war das in Deutschland der erste Tatkomplex, in dem es erstmals eine Verurteilung in der Variante dieses uneigentlichen Insiderhandels gab.
Und ist das eine Konstellation, die dir häufiger in der Praxis begegnet? Oder ist das eher etwas, wo du sagst, naja, eigentlich sieht man nur den richtigen Insiderhandel und nicht den uneigentlichen?
Also da muss man auch wissen, es gibt ja auch absolut nicht so wahnsinnig viele Fälle des Insiderhandels, die dann zur Anklage gebracht werden. Das ist ja nicht so, dass es da jeden Tag bundesweit eine neue Anklage gäbe, sondern das sind eigentlich immer nur ein paar Fälle im Jahr, jedenfalls die bekannt werden. Wenn man da jetzt mal unseren Fall mit den übrigen Fällen vergleicht, dann dürfte der sicherlich, was jetzt mal die Anzahl der Transaktionen und auch die gesamte Dauer dieses eingespielten Tippgebersystems betrifft, da dürfte das sicherlich das mit Abstand größte Fall gewesen sein. Davon abgesehen ist mein Gefühl, dass diese Konstellation an sich, also man befolgt einen Tipp, den man irgendwie kriegt von jemandem, von dem man irgendwie weiß oder wissen müsste, er hat Insider-Informationen, denn dass diese Konstellation gar nicht mal so selten ist. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs mag es durchaus in manchen Fällen so sein, dass manche Anleger oder Akteure das gar nicht so richtig wussten, dass das verboten und strafbar ist. Vielleicht haben manche, das ist jetzt aber nicht mehr als eine Spekulation, aber fragst mich auch so ein bisschen nach meiner Einschätzung.
Absolut.
Vielleicht gibt es den einen oder anderen Fall, wo tatsächlich jemand sich auch für sehr smart hält und denkt, da kann man bewusst welche Regelungslücken ausnutzen. Und am Ende des Tages ist die Überraschung groß, wenn das doch verboten und strafbar ist. Also vielleicht ja eine Folge auch dieser Entscheidung jetzt, dass sich das insgesamt ein bisschen herumwirft.
Ja, wenn die Lücke gar keine Lücke ist,
ja.
Da wäre dann jetzt auch direkt meine Frage. Du sagtest ja eben, es kommt vor allen Dingen hier auch mal wieder auf den Vorsatz an, also dieses Erkennen. Was hat denn der BGH dazu gesagt, zu dem Vorsatz? Das wäre jetzt natürlich die große Frage. Was hat er denn am 19. November dazu entschieden?
Zunächst einmal vielleicht bei dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wenn wir jetzt konkret mal darauf eingehen wollen, da muss man wissen, das handelte sich um eine sogenannte Leitsatzentscheidung. Und Leitsatzentscheidungen sind solche, die für die Praxis besonders wichtig sind, weil, wie der Name schon sagt, die haben Leitsätze, die über den jeweiligen Fall hinaus Beachtung verdienen. Die dienen also so ein bisschen als Orientierung und deswegen wird dieser Fall, dieses Urteil, wird auch in die sogenannte amtliche Sammlung aufgenommen, weil sie da jetzt auch gerade was den Vorsatz angeht, schon wichtige Leitplanken einrahmt in den Grund. Im ersten dieser Leitsätze, da steht sinngemäß drin, dass derjenige, der auf der Grundlage einer Insiderinformation einen Tipp bekommt, ebenfalls dem normalen insiderrechtlichen Erwerbs- und Veräußerungsverbot unterliegt, selbst wenn die Empfehlung nicht mit der Mitteilung der Insiderinformation einhergeht. Mhm. Also im Grunde das, was wir gerade besprochen haben, wird hier nochmal in anderen Worten wiedergegeben. Und an dieser Stelle bezieht sich auch der Bundesgerichtshof ausdrücklich auf den Artikel 8 Absatz 3. Und jetzt kommen wir zur Frage des Vorsatzes. Dazu steht was im zweiten Leitsatz. Nämlich, da sagt der Bundesgerichtshof, es reicht für die Tatbestandsverwirklichung nach allgemeinen strafrechtlichen Grundsätzen, wenn der Täter wenigstens mit sogenannten Eventualvorsatz handelt. Der Bundesgerichtshof sagt hier auch sehr deutlich, dass sich aus der Marktmissbrauchsverordnung keine höheren Anforderungen an den Vorsatz ergeben. Insbesondere braucht es kein direktes Wissen. Das war eine Frage, die war auch in der mündlichen Verhandlung, war die umstritten. Ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn wir argumentiert haben, dass aus der Marktmissbrauchsverordnung so ein direktes Wissenserfordernis folgt und wir deswegen gesagt haben, das reicht nicht, der Eventualvorsatz. Das hat der Bundesgerichtshof so nicht geteilt. Also für den Bundesgerichtshof reicht der Eventualvorsatz. Und was dann, um es noch abzuschließen, den dritten Leitsatz anbetrifft, da sagt der Bundesgerichtshof, bei der Strafbarkeit der Empfehlung oder der Verleitung eines Dritten zum Tätigen von Insidergeschäften ist vorausgesetzt, dass der Verleitende selbst über eine Insiderinformation verfügen muss.
Und was folgt jetzt für dich daraus in der Beratung? Also wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, wir haben verstanden, der BGH hat hier jetzt klargestellt, es braucht nicht den direkten Vorsatz, der Eventualvorsatz reicht. Jetzt ist natürlich, da ergeben sich natürlich viele Tatsachenfragen, wann muss ich das erkennen können? Es gibt natürlich aber auch ein erhebliches Risikopotenzial daraus. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand, der mit diesen Tipps in Anführungszeichen regelmäßig in Berührung kommen kann. Also wenn wir jetzt mal an Fondsmanager oder Analysten denken oder eben auch einfach nur das Gespräch im privaten Freundeskreis, da ist natürlich jetzt die Frage an dich auf die Zukunft gerichtet. Meinst du, hier wird sich etwas ändern? Sollte sich hier etwas ändern? Wie siehst du das?
Zunächst muss man wissen, wenn man jetzt hier professionell tätig ist in diesem Bereich, dass das ein gefahrgeneigter Bereich ist, wenn ich überhaupt selbst mit Aktien handle oder mit Wertpapieren und ich gleichzeitig Finanzprofi bin. Ja? Und deswegen gibt's ja in vielen Investmentbanken und Anwaltskanzleien häufig auch ziemlich strikte Verbote, dass Mitarbeiter insgesamt nicht handeln dürfen. Egal, ob sie jetzt auf einer bestimmten Transaktion drauf sind oder nicht. Einfach um die Mitarbeiter, aber auch die gesamte Institution nicht in Risiken zu bringen. Das ist mal das eine. Also da tut man sicherlich gut dran, wenn man ein Stück weit da selbst sich auf eine Zurückhaltung auferlegt beim Handeln mit Instrumenten. Und das wird natürlich nochmal umso wichtiger, wenn man tatsächlich so ein Gerücht oder einen Tipp oder eine Empfehlung irgendwie mitbekommt. Und da sind auch die Gefahren, die beurteile ich schon als gestiegen, weil was man ja auch beachten muss, heute ist ja auch der ganze Aktienhandel so viel einfacher, als das noch vor vielen Jahren der Fall war. Heute hat ja fast jeder auf seinem Handy eine Trading-App und kann da im Grunde super einfach Finanzinstrumente zu jeder Uhrzeit auch handeln. Wenn man sich mal überlegt, vor 20, 30 Jahren sitzt man vielleicht irgendwie zusammen in einer Bar und dann fließen da irgendwie ein paar Getränke zu viel und dann wird irgendwann wird die Zunge ein bisschen locker und man verplappert sich. Da ist vielleicht vor 20, 30 Jahren gar nicht so viel passiert, weil diejenigen, die mit am Tisch saßen, die haben es irgendwie zwar gehört, aber haben da nichts mit anfangen können. Und wenn aber heute jeder auf seinem Handy so eine Trading-App hat, dann ist auch die Gefahr, dass jemand das aufschnappt und relativ schnell dann auch eine Transaktion auslöst, die ist, glaube ich, größer, als es früher war. In so einem unüberlegten Moment entweder selbst Aktien handelt oder dann auch einfach sich verplappert. Und dann steigt auch im gleichen Atemzug ein Stück weit die Entdeckungsgefahr, weil die Marktüberwachungsmechanismen immer besser werden. Eigentlich muss man wissen, an der Börse, die Insidergeschäfte, die Verbotenen, die getätigt werden, die haben eine ziemlich hohe Aufdeckungsquote. Einfach weil mittlerweile jedes Geschäft im Grunde einer automatischen Handelsüberwachung unterliegt. Und wenn dort sehr hohe Gewinne gemacht werden, mit vielleicht auch sehr riskanten Finanzinstrumenten, dann schlagen die mal per se an in den Überwachungsalgorithmen und dann wird das automatisch erstmal überwacht und dann wird geguckt, wie kann da jemand so einen hohen Gewinn machen? Und dann schaut man als Handelsüberwachungsstelle oder auch als Aufsicht, gab es in diesem Zusammenhang welche markanten Insiderereignisse, wie jetzt beispielsweise Unternehmensübernahmen, und dann wird da schon sehr genau hingeguckt. Und da muss man also im Grunde wissen, also erstens ist es verboten, das ist jetzt im Grunde eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich weiß, da gibt es einen Tipp und der basiert auf einer Insider-Information, dann darf ich damit nicht handeln. Eigentlich ist damit die Frage beantwortet. Aber um jetzt auch mal die Risiken zu verdeutlichen, die damit einhergehen können, wollte ich es jetzt gerade mal beschreiben. Also das ist dann ein echtes Risiko, was man besser nicht eingehen sollte.
Jetzt haben wir natürlich, du sagtest das gerade auch, das Entdeckungsrisiko. Es wird ja natürlich auch regelmäßig dann betrachtet, wie auch das Trading-Verhalten von einzelnen Personen ist, was ja auch, so kenne ich das zumindest, auch gerne dann mal ein Indikator ist, wenn eben eine Person natürlich auch nur in solchen Bereichen dann eben entsprechende Käufe tätigt, dann stellt sich die Frage dazu natürlich auch. Wenn ich jetzt aber das Urteil richtig verstanden habe, haben wir ja jetzt auch wirklich nochmal ein anderes Strafbarkeitsrisiko, nämlich eben bei dem Tippempfänger. Weil der ja jetzt, also der Insider, der die Insider-Informationen hat, ich nehme mal an, bei dem wird sich relativ wenig geändert haben aufgrund dieses Urteils. Der wusste vorher, dass er eine Insider-Information hat. Selbst wenn er vorher wusste, wenn ich die gesamte Insider-Information weitergebe und sich daraus der Tipp schließt, ist das strafbar. Jetzt weiß er auch, selbst wenn ich nur den Tipp weitergebe, der auf einer Insider-Information basiert, bin ich jetzt auch in der Strafbarkeit. Was ich mich aber wirklich frage, und das wäre auch, oder nicht ich mich, sondern ich frage dich, eben nach diesem Urteil als Rat, wie gehe ich damit um, wenn ich einen Tipp erhalte? Weil vielleicht weiß ich ja gar nicht, dass du gerade an einer Transaktion beteiligt bist und daher der Tipp, den du mir gibst, eben wirklich auf einer Insider-Information beruht. Ich kann ja einfach nur denken, ach, guck mal, der Thomas ist aber lieb. Der macht sich Gedanken über meine Zukunft und möchte, dass ich mein Geld gut investiere. Also was ist mit dem Tippempfänger? Was gibst du da für einen Rat für all diejenigen da draußen, die vielleicht einen Tipp erhalten?
Die Gefahren des Tippempfängers, die gibt es jetzt strafrechtlich in zweierlei Hinsicht. Einmal, wenn er selbst als Tippempfänger jetzt auf Grundlage dieses Tipps mit einem Wertpapier handelt, dann begibt er sich in einen rechtlichen Gefahrenbereich, aber auch, wenn er diesen Tipp dann seinerseits weitergibt, im Rahmen, sage ich mal, einer Tippgeberkette. Das ist auch verboten und auch da riskiert eine Strafbarkeit. Das ist erstmal so ein bisschen die rechtlichen Gefahren. Und wenn du mich jetzt fragst, was soll er machen in so einer Situation, dann würde ich sagen, ja, dann die Finger davon lassen. Sowohl von eigenen Geschäften als auch von der Weitergabe. Da kann man sich natürlich dann auch den Kopf drüber zerbrechen, ob man da irgendwie Konstruktionen findet, die das irgendwie tragfähig erscheinen lassen. Aber so meine Erfahrungen aus der Praxis, das funktioniert dann häufig nicht. Also wenn man es irgendwie nicht muss, dann würde ich sagen, Finger davon lassen.
Das ist mal ein ganz klarer, eindeutiger Tipp. Danke dir, lieber Thomas, dafür. Bei Tipps, die vielleicht nicht ganz auf dem offiziellen Wege kommen, einfach Finger weg. Hat man längerfristig was davon.
Genau, ja.
Lieber Thomas, gibt es sonst noch irgendetwas, was wir vergessen haben zu besprechen oder was du vielleicht noch hinzufügen möchtest?
Ja, wir haben jetzt doch recht ausführlich über das Insider-Strafrecht hier in Deutschland und in Europa gesprochen. Das, was man halt so kennt aus Unternehmen und auch aus der Finanzbranche. Und das ist ja auch unglaublich, dass es das gibt, gerade mit Hinblick auf Vertrauen auch um die Integrität der Märkte. Denn was es jetzt seit einigen Monaten aber immer wieder gibt in der Presseberichterstattung, das ist eine ganz andere Gefahr von Insider-Sachverhalten, möglichen Insider-Sachverhalten, nämlich im Zusammenhang mit politischen Entscheidungen, die angekündigt werden, dass da in sehr, sehr großer zeitlicher Nähe massiv investiert wird in Aktien oder in sonstige Finanzinstrumente. Und da reden wir nicht irgendwie über ein paar Millionen, sondern über hunderte Millionen. Das ist natürlich alles nur in Presseberichten kolportiert, aber das gibt schon Anlass zur Sorge, dass da eben auch Wissen missbraucht wird. Und da sehe ich noch eine ganz andere Gefahr für die Integrität und auch das Vertrauen der Anleger in die Finanzmärkte. Das wäre aber, glaube ich, der Stoff für eine ganz eigene Podcast-Folge.
Vielen Dank, lieber Thomas. Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema für die Zukunft. Freut mich zu hören, dass wir einen Ausblick haben auf ein weiteres Gespräch. Da wird es dann vielleicht auch irgendwann mal Verfahren geben und dann können wir uns dann dazu mal austauschen. Bis dahin, vielen Dank für das Gespräch. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinusonair.com. Wie immer verlinken wir die Entscheidung in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.